FKG und Buchstab G. Diese Abkürzung sollte jeder drauf haben. Sie dürften wohl die wichtigsten dieses Jahres in der gesundheitspolitischen Bubble sein. Es geht ums große Sparen, ein Reigen an Vorschlägen und einen Gesetzentwurf. Wir wollen uns in dieser Staffel einige der Vorschläge anschauen und die Evidenz dahinter checken. Und damit herzlich willkommen zu Teil 3 unserer Staffel im Evidenz-Update-Podcast. Heute das Hautkrebs-Screening HKS. Wir das sind
Martin Scherer,
Past-Präsident der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin der TEGAM und Direktor des Instituts und Polyklinik für Allgemeinmedizin am UKE in Hamburg. Und hier am Mikro ist Dennis Wössler. Moin, Herr Scherer.
Moin, Herr Nössler.
Wie geht's Ihnen?
Danke, gut. Könnte unter die Haut gehen heute.
Es wird ganz sicher zumindest auf die Haut gehen. So nach dem Motto, das geht doch auf keine Kuhhaut, was genau. Die da machen. So.
Könnte aber auch emotional werden. Sie wissen ja, wenn Prävention auf Evidenz trifft, dann das ist selten spannungsfrei.
Was ist selten spannungsfrei? Und vor allem muss man dann immer wieder nochmal den Präventionsbegriff abchecken. Ein kurzer Einschub an der Stelle für alle, die hier einsteigen. Kurze Erklärung, was machen wir hier? Es geht um die Vorschläge der Finanzkommission Gesundheit und den seit 16. April veröffentlichten Entwurf für ein Gesetz zur GKV-Beitragsstabilisierung. Das wollen wir alles in einer kleinen Staffel besprechen und wir haben uns in mehreren kleinen Episoden vorgenommen, hinter dem einen oder dem anderen Vorschlag mal die Evidenz zu prüfen und zu schauen, was sagt denn die Wissenschaft, was wissen wir dafür, wenn es bei Ihnen und euch da draußen Ideen, Wünsche, Anregungen und Vorschläge gibt, welchen Vorschlag wir mal genauer unter die Lupe nehmen sollten, dann bitte einfach eine E-Mail an podcast@evidenzupdate.de. So, heute geht es um das Hautkrebs-Screening, genauer gesagt um das flächendeckende, anlasslose Hautkrebs-Screening. Da ist Deutschland bekanntlich, das hat die Finanzkommission auch nochmal betont, das einzige Land auf der Welt, das so etwas leistet. Bei uns für alle Versicherten ab 35, alle 2 Jahre, gibt es diese Möglichkeit in der GKV, jedenfalls die Erstattung. Und die Finanzkommission, nicht nur die, hält das für so gar nicht evidenzbasiert. Martin Scherer, was ist konkret der Vorschlag der Kommission, / vielleicht auch die Kritik, und was soll das am Ende bringen, wenn man diesem Vorschlag folgt?
Ja, die Besonderheiten haben Sie schon genannt, Herr Nössler. Da bleibt mir nichts anderes übrig, als Sie zu paraphrasieren. Also Deutschland als einziges flächendeckendes Hautkrebs-Screening-Land mit einem Hautkrebs-Screening ab 35 ohne eine wirklich robuste Evidenzbasis. Und das greift jetzt die Finanzkommission auf und sagt, das Screening in der jetzigen Form ist eben nicht ausreichend evidenzbasiert, sollte nicht fortgeführt werden. Das Angebot sollte gezielter ausgerichtet werden, weg von einem breiten, unspezifischen Screening hin zu einer stärker risikoadaptierten Strategie. Das haben wir auch immer gesagt. Also zum Beispiel ein opportunistisches Screening. Mhm. Und die Einsparung entsteht dann im Kern dadurch, dass weniger Menschen ohne erhöhtes Risiko gescreent werden. Das sind weniger Untersuchungen, weniger Folgeabklärungen, weniger Überdiagnosen. Auch hier, das ist jetzt nicht der große Milliardenhebel, aber es ist schon etwas, womit man Kosten senken kann und potenziell Schaden vermeiden kann. Das ist ja die Stelle, Herr Nössler, wo Einsparungen Spaß machen. Wenn
sie auch noch nützlich sogar sind.
Ja, und wenn vielleicht sogar eine bessere Medizin draus wird.
Ja, jetzt ist das ja naturgemäß so, dass es da mehrere Sichtweisen drauf gibt. Und es gibt sicherlich auch jene, die sagen, das stimmt alles nicht. Das ist, im Zweifel gibt es auch welche, die sagen, das ist Bullshit. Und ich bin jetzt mal selbst ein bisschen bösartig und sage, es gibt ja auch Angstmacher da draußen. Ich nenne jetzt hier mal ganz konkret und stelle mich im Zweifel auch der Kritik, dem Berufsverband der deutschen Dermatologen. Die haben die Tage eine Pressemitteilung vom Stapel gelassen. Das ist so typisch Berufspolitik, wo ich sage, Leute, geht's noch. Jedenfalls kann man das so lesen, dass da drin steht, nein, das ist alles falsch, was ihr da macht. Und dann sterben die ganzen Menschen am Ende an Hautkrebs. Der wird nämlich dann nicht mehr erkannt. Und das ist alles ganz, ganz, ganz schlimm, was man da machen kann. Vielleicht, bevor wir darauf eingehen, nochmal, was wirklich das Besondere an dieser einmaligen, weltweit einmaligen deutschen Version des Hautkrebs-Screenings ist. Sie haben schon gesagt, anlasslos. Man muss das nochmal ein bisschen abschichten, auch mit dem Blick auf die Menschen, die sich Sorgen machen, die vielleicht in der Sonne arbeiten. Was ist der Unterschied zwischen dem, wie wir es heute machen und dem, wie wir es künftig machen sollten?
Also der erste Teil Ihrer Frage war schon witzig, Herr Nössler. Also was ist einzigartig an diesem weltweit einzigartigen Hautkrebs-Screening? Das ist doch ein tautologisches Kabarett.
Schön,
ja,
gell?
Also es ist, es gibt sowas in den anderen Ländern nicht und aus gutem Grund. Man setzt da gezielt auf Früherkennung, auf Aufklärung, auf Selbstbeobachtung und ärztliche Untersuchungen gibt es in den anderen Ländern bei Auffälligkeiten oder erhöhtem Risiko. Und das ist mal wieder typisch deutsch, dann zu sagen, nee, bei uns muss das aber jetzt mal systematisch die Medizin richten. Wir setzen jetzt mal nicht auf Aufklärung und Selbstbeobachtung. Wir brauchen jetzt hier einen systematischen Ansatz nach dem Prinzip Gießkanne.
Mhm.
Ja. Mit den entsprechend vielen Untersuchungen, vielen Befunden und auch vielen Abklärungen. Und das machen die anderen anders und sie machen es besser.
Sie machen es weswegen besser?
Weil sie das schon machen, was die Finanzkommission jetzt vorschlägt, dass man von diesem systematischen Ansatz weggeht auf ein risikoadaptiertes Vorgehen.
Also beispielsweise bei Menschen, die sehr pigmentiert sind, also Sommersprossen haben, Familienanamnese oder Menschen, die im Freien arbeiten in der Sonne.
Ja, oder den verdächtigen Befund haben.
Also ich sehe was und dann habe ich einen Grund und kann das quasi mal untersuchen lassen. Also
ja.
Es geht eben nicht darum, das ist vielleicht an der Stelle nochmal wichtig, dass es gar nicht mehr möglich sein soll zu schauen, könnte das ein Melanom sein? Also ist da ein Verdacht und ich versuche den auszuschließen hoffentlich. Darum geht es nicht. Es geht darum, dass wir nicht einfach 80 Millionen Menschen, naja, stimmt natürlich nicht, dass wir nicht 60 Millionen Menschen erlauben, alle zwei Jahre ohne einen Grund sich inspizieren zu lassen und man unnötige Befunde produziert, die zu Überversorgung führen und die vor allem ein paar Millionen Euro kosten im Jahr. Wir haben dieses Screening, muss man nochmal erinnern, schon vor etlichen Jahren eingeführt. Wenn wir jetzt noch zwei Jahre warten, wird dieses Screening 20 Jahre alt. 2008 ist es eingeführt worden. Und damals gab es ein Projekt in Schleswig-Holstein, die Screen-Studie, im Vorfeld eigentlich, das ist das Interessante, die zu dieser Entscheidung geführt hat, die erstmal gezeigt hat, man reduziert da Melanom und dann hinterher kam die große Ernüchterung. Was ist da eigentlich passiert und was wissen wir?
Mit Screen in Schleswig-Holstein kam dieser Rückblick und mit dem Rückblick dann eben auch die Ernüchterung. Also insgesamt ist die Evidenz für ein bevölkerungsweites, anlassloses Hautkrebs-Screening bis heute schwach. Und wenn man jetzt mal die Studien der Reihe nach liest, dann ergibt sich doch auch ein konsistentes Bild, Herr Nössler. Also die große JAMA-Übersicht von Henriksen und Kollegen für die USPSTF, die findet auch keinen belastbaren direkten Nachweis, dass ein solches routinemäßiges, systematisches Screening bei asymptomatischen Erwachsenen die Hautkrebssterblichkeit senkt. Und entsprechend ist dann auch das Statement so, dass die Evidenz eben unzureichend ist. Es gibt hier und da ein paar indirekte Hinweise, dass frühere Stadien auch früher entdeckt werden, aber das ist noch kein Beleg dafür, dass ein flächendeckendes Screening-Programm in der Praxis tatsächlich Leben rettet. Und das muss man immer aufpassen, dass die Leute nicht in den falschen Hals kriegen. Es ist jetzt nicht schädlich, wenn ein Hausarzt oder ein Dermatologe auf die Haut schaut. Ja, und es geht hier auch nicht gegen das diagnostische Instrument der Integumentinspektion. Ja, neues Wort. Also das Angucken der Haut, das ist als diagnostisches Instrument jetzt, das wird nicht kritisiert. Es wird dieser systematische Ansatz, der wird kritisiert und es ist eben nicht so, dass ein flächendeckendes Screening-Programm in der Praxis tatsächlich Leben rettet. Und beim Screen-Projekt, da war die anfängliche Begeisterung ja vor allem an auffälligen Mortalitätsdaten aus Schleswig-Holstein aufgehängt.
Mhm.
Und die wurden dann später von Stang und Jöckel nochmal genau analysiert mit dem Ergebnis, dass die beobachtete Abnahme der Melanomsterblichkeit sich nicht stabil fortgesetzt hatte und dass die bundesweite Einführung des Screenings dann auch keinen entsprechenden nachhaltigen Rückgang der Mortalität zeigte.
Mhm.
Ja. Also und deshalb haben die Autoren dann auch irgendwann gesagt, nee, also die Melanomsterblichkeit geht da jetzt nicht runter.
Man muss sagen, dieses Pilotprojekt Screen, nicht, das hat vielleicht auch das Problem, dass es eher so artifiziell ist oder Artefakte zeigt, wenn es irgendwie aus einer Screening-Saison stammt und dann kommt in der Konsequenz dieses, wir Deutschen wissen sowieso alle besser und führen jetzt einfach mal so ein breites, massenbevölkerungsweites Screening ein und damit verunreinigt man natürlich wieder die Population, oder? Indem wir Leute ins Screening reinholen, bei denen man einfach nur über Diagnostik und nur falsch Positives finden kann.
Ja.
Ja.
Und in die gleiche Richtung geht dann auch die Analyse von Bonjol, Audier und Gandini. Die haben Mortalitätstrends nach Einführung des nationalen Programms betrachtet und fanden dann auch keinen Knick in den Trends, also der für einen Mortalitätsvorteil sprechen würde.
Mhm.
Ja, also auch in Schleswig-Holstein kehrte ja die Melanomsterblichkeit nach dem anfänglichen Rückgang, ich habe es eben schon angedeutet, wieder auf das vorherige Niveau zurück.
Mhm. Tja, okay.
No.
Kann auch immer eine Kodierungsgeschichte sein, ne? Die dann irgendwie, wenn sowas dann irgendwie in der Welt ist, dann kodieren die Leute vielleicht anders und sind gebiased.
Ja.
Kann man auch nicht ausschließen.
Also zusammenfassend kann man so sagen, mit Screen kam zunächst die Euphorie und dann die Ernüchterung. Die frühen Daten aus Schleswig-Holstein, die sahen erstmal gut auf, haben sich dann aber im Langzeitverlauf nicht stabil bestätigt. Und wenn man das jetzt mal mit der internationalen Evidenz zusammenlegt, dann bleibt eigentlich eins übrig. Wir haben einfach keinen robusten Nachweis, dass ein flächendeckendes Screening die Mortalität wirklich senkt. Also viel Programm, viel Routine, viel Inanspruchnahme, erstaunlich wenig harte Evidenz. Dementsprechend hat das unser Podcast-Freund, kann man fast schon sagen, Jürgen Windeler, auch entsprechend scharf formuliert in seinem Artikel im Observer Gesundheit, das Hauptkrebs-Screening sei ein Lehrstück, also ein Beispiel dafür, wie sich ein flächendeckendes Screening politisch und institutionell verfestigen kann, obwohl der belastbare Nutzennachweis fehlt.
Mhm.
Und sein Kernvorwurf ist nicht nur, dass die Evidenz schwach ist, sondern dass man sich an ein Programm gewöhnt hat, dessen Nutzenannahmen nie sauber eingelöst wurden.
Mhm.
Und wenn man so will, Herr Nössler, dann korrigiert die Finanzkommission jetzt diesen Fehler.
Ja. Und unser Podcast-Freund Jürgen Windeler zitiert unter anderem auch bei seiner Kritik am Hautkrebs-Screening ganz gerne Heinz-Harald Abholz mit dem Begriff des symbolhaften Handelns.
Ja.
Ne, den Abholz damals auch schon beim Screening benutzt hat.
Das passt absolut.
Ja. Und vielleicht, wenn wir schon so selbstreferenziell gerade unterwegs sind, Martin Scherer, ein anderer Podcast-Freund, nämlich Ihr Kumpel Jean-François Genot und natürlich Kollege, der auch zum Thema Hautkrebs-Screening des Öfteren, gerne auch Maniere, aber auch zum Hautkrebs-Screening hier im Podcast spricht, der sieht das alles ja alles auch so. Das Interessante an der Geschichte ist, die kritisieren das seit Jahren. Also es ist ja nicht so, dass das jetzt alles ein neuer Befund ist, sondern das sind bekannte Befunde. Und trotzdem ist es so, 2008 wurde das Screening in die Krebsfrüherkennungsrichtlinie eingebaut. Und seitdem ist es da drin geblieben. Immer wieder, auch ja, ich sag mal in Anführungszeichen, weit wieder re-evaluiert, weiter evaluiert. Die Kommission kritisiert diese sinn- und folgenlosen Evaluationen, also wo auch irgendwie dann, ja, ich sag mal, Geld verplempert wurde. Die einzigen, die es vielleicht freut, sind die Versorgungsforscher, weil sie Drittmittel bekommen. Dennoch, das ist doch so ein Paradebeispiel, Martin Scherer, das, was du einmal ins System reinkriegst, reinmachst, bekommst du gar nicht mehr raus. Vielleicht auch, weil dann die, in Anführungszeichen, Lobby, und das ist jetzt ein wohlmeinender Begriff, die Interessenvertretung, die ärztlich-berufspolitische Interessenvertretung dann doch irgendwie es schafft zu sagen, das lassen wir jetzt mal drin, Klammer auf, es geht ja auch um Honorar, oder?
Ja klar, also wie Sie schon sagen, es gibt beim HKS gibt es seit Jahren eine Evaluation, die immer wieder verlängert wird, ohne dass daraus klare Konsequenzen gezogen werden. Und das ist natürlich problematisch, weil so ein Screening-Programm ja gerade davon lebt, dass Nutzen und Schaden regelmäßig überprüft werden und dass dann eben auch entsprechende Entscheidungen getroffen werden. Ob das jetzt wirklich primär Lobby-Einfluss ist, Herr Nössler, das wäre mir jetzt zu einfach, aber klar, also wir haben es hier wieder in einem System, in dem viele Akteure Interessen haben, ob die jetzt fachlich sind, ökonomisch oder berufspolitisch, da entsteht natürlich auch ein erheblicher Beharrungsdruck. Stichwort, was einmal im System ist.
Mhm.
Ja, und dann passiert genau das. Man evaluiert weiter, anstatt zu entscheiden.
Ja, ja. Tja, jetzt haben wir diesen Vorschlag der Finanzkommission. Das ist die Nummer 7, meine ich. Ne? Ist natürlich alles verlinkt. Und ich glaube, wir können auch direkt auf die Seiten dann verlinken in den PDFs. Da muss man die 500 durchklicken. Das Bundesgesundheitsministerium greift in seinem Gesetzesentwurf diesen Vorschlag auf. Allerdings jetzt etwas zurückhaltend, nämlich sie wollen es nicht direkt per Gesetz abschaffen. Das heißt, sie greifen nicht direkt in die Arbeit der gemeinsamen Selbstverwaltung ein, sondern sie wollen in dem jetzigen Vorschlag der gemeinsamen Selbstverwaltung, also dem gemeinsamen Bundesausschuss, per Gesetz einen Auftrag erteilen, das zu prüfen und bis Ende 27 ein risikobasiertes opportunistisches Screening einzuführen. Da schließen sich für mich zwei Fragen an. Erstens, ist das umzusetzen gut? Ich glaube, das haben Sie eigentlich schon beantwortet. Ich will es aber einfach nochmal von Ihnen hören, weil es so schön ist. Und die zweite Frage, die sich daraus anschließt, ist, finden Sie es prinzipiell richtig, dass der Gesetzgeber direkt in Versorgungsregulatorik hineingeht, in quasi Aufgaben, die eigentlich ureigene Aufgaben des GBA sind. Ich erinnere mich, Martin Scherer, als wir über das
gesunde Herzgesetz.
Großartig. Da hatten Sie viele gute Gründe zu sagen, dass das schlecht ist und dass es illegitim ist, für den Gesetzgeber hier Evidenzbasierung vorzugeben. Einerseits, andererseits scheint ja jetzt der GBA nicht in der Lage zu sein, das wieder abzuschaffen. Also etwas komplex formuliert die Frage. Sie wissen, glaube ich, worauf ich hinaus wollte. Ist das gut, das Verfahren und das Ziel?
Ja, das ist gut, denn ein risikoadaptiertes opportunistisches Screening heißt ja, wir schauen bei den Menschen genauer hin, die wirklich ein Risiko haben, und nicht mehr pauschal bei allen. Gleichzeitig ist das natürlich auch aus Evidenzsicht plausibler, weil der potenzielle Nutzen dort größer ist und die Balance zwischen Nutzen und Schaden besser ausfällt. Also ob das jetzt gut oder schlecht ist, dass das durch einen Gesetzentwurf passiert, es ist jedenfalls die richtige Maßnahme, die Umsetzungsform finde ich dann jetzt hier nicht so entscheidend. Und beim gesunden Herzgesetz oder beim dusseligen Herzgesetz, da hat mich ja nicht dran gestört, dass es ein Gesetzentwurf war, sondern weil es einfach unglaublicher Unfug war. Also wichtig ist, das Richtige zu machen. Über welchen Weg man das jetzt macht, finde ich jetzt nicht so entscheidend.
So?
Also es ist kein großer Schnitt. Aber es ist eine richtige Kurskorrektur in Richtung mehr Evidenz und weniger Gießkanne. Darauf kommt es so an. Ich rede schon wie ein Politiker irgendwie. Aber vielleicht liegt das auch an einem Podcast oder hier in Fragen. Ich weiß es nicht.
Es ist eine Mischung an beidem. Und außerdem haben wir ja auch schon wieder Pollen in der Luft. Das Interessante ist ja, wir reden ja hier über wissenschaftliche Erkenntnisse, die in Politik übersetzt werden sollen, was schon schwer genug ist. Haben wir in der ersten großen Episode lang besprochen. Und dann kommt dazu ja auch noch eine Interessenmelange, wo man Wissenschaft unterschiedlich interpretieren kann. Also eigentlich eine total wahnwitzige Trias, der wir uns hier aussetzen. Sie haben jetzt eine sehr klare Sichtweise darauf, eine sehr allgemeinmedizinische, dass eben anlassloses Tun prinzipiell eine doofe Sache ist. Und jetzt kommt die dermatologische Sichtweise, da werden Sie auch sagen, Martin Scherer, ja natürlich, die sehen die Haut und die sehen da vor allem ein Problemfeld, das es zu untersuchen gilt. Und die Dermatologen, der Berufsverband hat eben die Tage, wir verlinken das natürlich in den Shownotes, das nehme ich jetzt mal vorweg, mitgeteilt, dass ein Basisscreening total wichtig ist. Es wird begrüßt, um, Zitat, möglichst viele GKV-Versicherte zu erreichen und für das Thema Hautkrebs zu sensibilisieren. Das hat eine ganz wichtige Bedeutung, das HKS. Es entscheidet, Zitat, im Zweifel über Leben und Tod. Und dann kommt im Übrigen auch nochmal ein Seitenhieb von der Dermatologie auf die Allgemeinmedizin und Familienmedizin, die das sind jetzt meine Worte, eigentlich völlig unfähig für so ein Screening sind. Das müsse in die Hände der Dermatologen. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, was wissen die Dermatologen besser als Martin Scherer? Oder man kann es umdrehen. Ich baue noch einen zweiten Aspekt ein. Berufspolitik ist dazu da, auch die wirtschaftlichen Interessen des jeweiligen Fachgebiets zu vertreten. Das ist vollkommen richtig so. Müssen sich die Hautärztinnen und Hautärzte Sorgen machen, wenn das HKS abgeschafft wird, dass sie dann arbeitslos werden? Martin Scherer?
Nee, müssen sie nicht. Hautärzte werden ganz sicher nicht arbeitslos. Also jetzt nicht wegen dem HKS. Ob es wegen der KI irgendwann passieren wird, weiß ich nicht. Aber glaube ich auch nicht. Hautärzte werden nicht arbeitslos. Und wir werden jetzt auch nicht alle sterben müssen. Also die Zahl der Hauterkrankungen, die nimmt zu. Das ist so. Hautkrebs ist ein wichtiges Thema. Entscheidend aber ist jetzt, dass ein risikoadaptiertes, opportunistisches Vorgehen ja nicht heißen muss und auch nicht heißen darf, dass Hautkrebs übersehen wird, sondern dass wir einfach genauer hinschauen, wo es sinnvoll ist.
Mhm.
Ja.
So, und die Menschen im Lande müssen sich nicht sorgen, dass Hautkrebs, wie Sie sagen, übersehen wird und dass wir alle daran sterben müssen. Das ist nicht im Sinn der Sache.
Genau. Bevor du guckst, musst du gucken, ob du guckst und bei wem du guckst.
Ja. Das ist eine hessische Lebensweisheit, Herr Scherer.
Ja, genau.
Bei uns in Südhessen, Sie sind ja aus Mittelhessen, bei uns in Südhessen heißt immer Horsche, mal gucke.
Ja.
Es ist vielleicht eher die dermatologische Sichtweise und die HNO-Sichtweise. Ja gut.
Also nochmal Zwischenfazit, unnötige Untersuchungen und Überdiagnosen sollen reduziert werden, ohne die wichtigen Fälle zu verpassen. Und wenn man das jetzt auf diese gesamte Episode ausdehnt, das Fazit, also das ist eine Germanensie, dieses Hautkrebs-Screening.
Mhm.
Das gibt's so nicht nochmal in der Welt. Es ist viel Aufwand mit wenig belastbarer Wirkung. Und die Evidenz sagt jetzt nicht, dass das Screening mehr Leben rettet. Sie sagt eher, mehr Screening erzeugt mehr Befunde. Und deshalb geht die Kurskorrektur in die richtige Richtung, weg von der Gießkanne hin zur gezielten Auswahl und zur risikoadaptierten Vorgehensweise.
So, das ist der Punkt. Und die Literatur dazu ist in den Shownotes verlinkt. Um die habe ich mich heute mal gekümmert. Martin Scherer, Sie wissen, an welchem Punkt wir gelandet sind, nämlich dem, dass ich Sie fragen möchte, ob Sie es mit dem nächsten Cliffhanger versuchen wollen.
Jawohl, wir befinden uns in unserer kleinen Reihe zur Finanzkommission mit mehreren hoffentlich kurzweiligen Evidenz-Update-Episoden zu den Empfehlungen. Und die nächste wird die Nummer 16 sein, Check-up.
Genau, Gesundheitsuntersuchung Nummer 16 ist nicht die Episodennummer, sondern die Finanzkommissionsnummerierung, die wir hier aufgreifen.
Ja, mit dem Risiko, dass natürlich auch immer mal so ein kleines klinisches Short-Take dazwischen kommt, dass die Reihe unterbrochen wird.
Kann passieren, genau. Aber dann geht es trotzdem mit einem Sprung dann weiter. Also, Gesundheitsuntersuchung, Check-up, wir kümmern uns drum. Martin Scherer, ich bedanke mich sehr für das Gespräch und freue mich auf den Check-up. Bis dann, tschüss.
Bis dann, tschüss.